ARD.
Wir werden bedroht und dagegen verteidigen wir uns. Und da wird es keinen Zweifel geben, unter meiner Führung, mit dieser Bundesregierung, dass wir alles tun werden, um uns dagegen zu verteidigen.
Das hat Bundeskanzler Merz in Finnland gesagt, wo er am Gipfeltreffen der nordischen Länder teilgenommen hat.
Und da ging es um die Bedrohung durch Russland für die Sicherheit in Europa und den Krieg in der Ukraine. Über den Gipfel berichten wir gleich ausführlich.
Außerdem über die Frage, wie Merz Aussage einzuschätzen ist, dass keine Reichweitenbegrenzung mehr für gelieferte Waffen an die Ukraine gilt.
Die Kritik an der israelischen Offensive im Gazastreifen nimmt weiter zu.
Und unsere Korrespondentin in Genf hat nachgeforscht, wie seriös oder dubios die neue Stiftung Gaza Humanitarian Foundation ist, die Hilfsgüter an die Zivilisten im Gazastreifen verteilt. Hallo, ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 27. Mai um 16 Uhr. Und bei mir im Studio ist Gisela Forme.
Aus der Nachrichtenredaktion. Hallo.
Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist das zentrale Thema beim Gipfeltreffen der nordischen Länder in Finnland gewesen. Worum ging es denn konkret, Gisela?
Nun, zum einen haben die Staats- und Regierungschefs dieser Länder Merz über Russlands hybride Kriegsführung berichtet. Also Stichwort Cyberangriffe, Sabotageakte zum Beispiel in der Ostsee, Desinformation und auch gezielte irreguläre Migration. Finnland zum Beispiel hat ja eine so lange Grenze zu Russland wie kein anderes Land in der EU. Mehr als 1300 Kilometer sind es. Und da hat Merz betont, Finnland werde nicht alleingelassen. Die finnischen Außengrenzen seien auch unsere Außengrenzen. Und natürlich stand auch die Frage im Mittelpunkt, wie es in der Ukraine weitergeht. Der Bundeskanzler sieht zurzeit kaum Chancen für einen Waffenstillstand. Er erwartet einen langen Krieg. Mehr dazu von unserer Korrespondentin Sophie Donges.
Fast schon resigniert zeigte sich der Bundeskanzler, als das Thema Ukraine aufkam. Eine schnelle Lösung erwarte er nicht, im Gegenteil. Die Bemühungen seitens Deutschlands, der EU und den USA in den vergangenen Wochen auf Russland einzuwirken, sie hätten zu keinem Ergebnis geführt.
Und wenn die russische Seite noch nicht einmal bereit ist, eine Einladung des Vatikan anzunehmen oder eine Vermittlung des Vatikan anzunehmen, auch auf anderem Territorium zu einem Treffen zu kommen, dann zeigt das, dass Putin und Russland im Augenblick offensichtlich kein Interesse daran haben, hier zu einer Feuerpause zu kommen, zu einem Waffenstillstand oder gar zu einem Friedensabkommen.
In der Konsequenz bedeutet das, dass Deutschland und andere Länder sich auf weitere, länger andauernde Unterstützung der Ukraine einstellen müssten. Und in Bezug auf Russland gelte, nur eine Politik der Stärke könne die Antwort sein, so der Bundeskanzler. Er verwies auf das neue, das bereits 17. Sanktionspaket der EU, das auf die russische Schattenflotte abziele. Mit diesen oft maroden Tankern hält Russland den Ölhandel aufrecht und finanziere damit den Krieg in der Ukraine, so Merz. Und er wiederholte das, was er bereits gestern einmal gesagt hatte. Eine Reichweitenbegrenzung für an die Ukraine gelieferte Waffen hält der Bundeskanzler für falsch. Stattdessen sei schon länger Konsens unter mehreren Ländern,
dass die Ukraine nämlich das Recht hat, die Waffen, die sie geliefert bekommt, auch einzusetzen, auch jenseits der eigenen Landesgrenzen einzusetzen gegen militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet. Das ist aus meiner Sicht notwendig, denn wer nur einen Angriff auf dem eigenen Territorium abwehrt, kann sich nicht genug verteidigen.
Das Bekenntnis zu einer Aufhebung der Reichweitenbegrenzung ist ein Kurswechsel im Vergleich zu Amtsvorgänger Scholz von der SPD. Der hatte nur sehr eingeschränkt einem Einsatz bestimmter Waffen in der Region Kharkiv zugestimmt. Merz war zu Gast beim nordischen Gipfel in Finnland, an dem die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der nordischen Länder teilnehmen. Am Morgen führte er bilaterale Gespräche mit seinem finnischen Amtskollegen Orpo. Von ihm gab es Lob für die deutliche Erhöhung deutscher Verteidigungsausgaben. Dies stelle einen historischen Wendepunkt für ganz Europa dar, so Orpo. Auch Finnland will seinen Militärhaushalt steigern. Russland ist aggressiv, unberechenbar und eine bleibende Bedrohung für die Sicherheit Europas. Von daher machen wir auch in Finnland viel. Wir wollen unsere Verteidigungsausgaben auf 3% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Die NATO ist dabei sehr wichtig. Auch in der NATO müssen wir zusammen die Verteidigung im Ostseeraum verstärken. Die Reise des Kanzlers endete startete mit einem Gespräch mit dem finnischen Präsidenten Stubb in dessen Sommerresidenz. Stubb hat als Präsident nicht nur eine repräsentative Funktion, sondern ist auch verantwortlich für Außen- und Sicherheitspolitik.
Lasst uns an dieser Stelle noch mal genauer auf Merz' Aussage eingehen, dass keine Reichweitenbegrenzung mehr für gelieferte Waffen an die Ukraine gilt. Da schlägt er jetzt hohe Wellen.
In der Tat. Und manche sagen, das bedeute im Umkehrschluss, der Westen unterstütze nun, dass die Ukraine auch Gebiete weit in Russland angreifen kann und soll. Mein Kollege Sebastian Ottowitz hat mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel gesprochen und sie gefragt, was genau diese Ansage von Merz denn jetzt ändert.
Eigentlich, und das hat er heute in Finnland auch noch mal zum Ausdruck gebracht, gar nicht so wahnsinnig viel. Er hat nämlich heute in Turku noch mal betont, er habe eigentlich etwas beschrieben, was seit Monaten längst passiere. Also müssen wir jetzt nicht damit rechnen, dass tatsächlich westliche Waffen, die geliefert worden sind an die Ukraine, tatsächlich eingesetzt werden im großen Stil, um beispielsweise Moskau zu attackieren. Und gerade mit Blick auf die deutschen Waffenlieferungen muss man auch immer wieder dazu sagen, das, was wir liefern, fällt eigentlich gar nicht in diese Kategorie, die als heikel gilt. Weil das, was wir liefern, wie den Raketenwerfer Mars 2 zum Beispiel, der schießt rund 80 Kilometer weit. Und da gab es ja durchaus schon mal unter Kanzler Scholz auch die Reichweitenbeschränkung, Rücknahme, dass man eben gesagt hat, als Kharkiv angegriffen wurde, die ukrainische Stadt, dass man da gesagt hat, um sich zu verteidigen, darf auch auf russisches Territorium geschossen werden mit dem, was wir eben von Deutschland aus liefern.
Wenn sich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel ändert, trotzdem kocht die Diskussion jetzt hoch. Wie steht denn die zweite Fraktion in der Bundesregierung, die SPD, zu dem, was der amtierende Bundeskanzler da jetzt gesagt hat?
Ich glaube, da gibt es zum einen ein bisschen Verwirrung. Da fragt man sich eben, warum hat er das jetzt gesagt? Warum hat er das nochmal so in den Raum gestellt und so unterstrichen? Und es gibt dann gerade im linken Flügel eben auch nochmal die Warnung, die es eben auch mit und unter Kanzler Scholz immer wieder gegeben hat, dass man gesagt hat, wenn wir jetzt alle Beschränkungen zurücknehmen und wenn das Ganze dann noch mehr eskaliert, dann verlängern wir den Krieg, dann weitet der sich möglicherweise aus. Ist das wirklich der richtige Weg? Weil sich in Berlin natürlich schon jetzt einige fragen, wenn man die Reichweitenbeschränkungen aufhebt und das so explizit sagt, heißt das dann auch, dass Merz jetzt ernst machen will und tatsächlich den Taurus-Marschflugkörper liefert? Der würde bis zu 500 Kilometer weit fliegen können. Da wäre das natürlich dann relevant. Da heißt es aber, um es gleich vorweg zu sagen, immer wieder, das steht im Moment nicht zur Debatte.
Ja, und genau deshalb fragen sich jetzt viele, warum macht Merz das denn jetzt? Frau Nagel, Sie als unsere Korrespondentin, können Sie uns diese Frage beantworten?
Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt aber natürlich spekulativ, weil ich auch nicht in den Kopf von Friedrich Merz gucken kann, dass es darum geht, einfach Signale zu senden. Also zum einen das Signal an die europäischen Verbündeten, wir machen was, wir stehen hinter den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Wir sind auch dafür, dass die Briten und die Franzosen, die weitreichende Waffensysteme liefern, dass wir das wirklich unterstützen, dass damit auch Ziele in Russland, militärische Ziele in Russland angegriffen werden können. Es ist sicherlich das Signal an Wladimir Putin, wir meinen das ernst mit, wir können auch andere Seiten aufziehen. Und das Signal an Donald Trump, den US-Präsidenten, einfach zu zeigen, guck mal, wir tun ja was, ja. Also wir unterstützen die Ukraine ja tatsächlich.
Kommen wir nun zu Israel und der Situation im Gazastreifen. Bundeskanzler Merz hat ja die israelische Offensive schon deutlich kritisiert. Und die Kritik reißt nicht ab, oder?
Ja, Bundesaußenminister Wadephul hat das heute nochmal bekräftigt. Er sprach auf dem WDR-Europa-Forum von einer unerträglichen Situation im Gazastreifen. Sie sei nicht mit dem humanitären Völkerrecht in Einklang zu bringen. Und auch die EU-Kommission verschärft den Ton gegenüber Israel, berichtet Sabrina Fritz aus Brüssel.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich in einem Telefonat mit dem König von Jordanien. Darin nannte sie die Angriffe auf zivile Gebäude in Gaza wie Schulen abscheulich. Sie forderte Israel auf, sofort humanitäre Hilfe zuzulassen und die Eskalation zu stoppen. So deutliche Worte hat man von der Kommissionspräsidentin bislang noch nicht gehört. In dem Gespräch mit dem jordanischen König forderte sie aber auch eine sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln, die noch in den Händen der Hamas sind. Damit wird auch der Druck aus der EU auf Israel stärker. Bereits vergangene Woche hatte die Außenbeauftragte der EU, Kaya Kallas, angekündigt, das Kooperationsabkommen mit Israel zu überprüfen. Dieses regelt den wirtschaftlichen Austausch zwischen der EU und Israel. Die EU ist der wichtigste Handelspartner für das Land. Die größte militärische Unterstützung liefern die USA. In einem offenen Brief warfen über 2000 EU-Mitarbeiter der Europäischen Union Untätigkeit vor.
Hier im Podcast haben wir schon früher darüber berichtet. Es gibt eine neue private Stiftung, die angefangen hat, erste Hilfsgüter im Gazastreifen zu verteilen. Aber an ihr gibt es viel Kritik. Warum denn?
Ja, diese Stiftung nennt sich Gaza Humanitarian Foundation, kurz GHF, mit Sitz in der Schweiz. Sie wird von Israel und von den USA unterstützt. Und sie will verhindern, dass die Terrororganisation Hamas von den Hilfslieferungen profitiert, zum Beispiel indem sie Lebensmittel für sich abzweigt oder sie nur gegen Geld an notleidende Palästinenser ausgibt. Unsere Korrespondentin Katrin Hondl in Genf hat sich diese Stiftung mal näher angeschaut und sie ist der Kritik nachgegangen.
Place de Longemal in Genf. Beste Innenstadtlage, Brunnen plätschern, Menschen dinieren auf dem Balkon eines 4-Sterne-Hotels. In der Hausnummer 1 haben sich unter anderem eine Versace-Boutique, ein Edelschokolatier und laut glänzend poliertem Bronzeschild die Uhrenmanufaktur A. Lange und Söhne niedergelassen. Bis vor ein paar Tagen war hier laut Schweizer Stiftungsregister auch die Adresse der Gaza Humanitarian Foundation. Jetzt steht da ohne Domizil, Adresse gelöscht. Auch im Internet hat die Genfer Gaza-Stiftung keine Homepage. Interviewanfragen blieben ohne Antwort. Ebenso undurchsichtig sei die Finanzierung der Organisation, sagt Julie Billot, Professorin und Expertin für humanitäre Hilfe am Genfer Graduate Institute für internationale Studien.
Les financements cette organisation sont très opaques aussi.
Angeblich soll die Bank Goldman Sachs für die Finanztransaktionen zuständig sein. Es ist wirklich eine Art Büchse der Pandora. Je weiter man nachforscht, desto mehr stellt sich die Frage, was an dieser Organisation humanitär sein soll. Über 11 Wochen lang hat Israel keine humanitären Hilfslieferungen zu den hungernden Menschen im Gazastreifen gelassen. Dass nun mit der obskuren Gaza Humanitarian Foundation angeblich eine bessere Organisation der humanitären Hilfe beginne, das halten nicht nur die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen für ausgeschlossen. Selbst der geschäftsführende Direktor der Stiftung, der US-Militärveteran Jake Wood, ist gerade zurückgetreten und hat mitgeteilt, dass es nicht möglich sei, die geplanten Einsätze nach humanitären Grundsätzen durchzuführen. Der Hilfsplan der Gaza-Stiftung mit Verteilzentren ausschließlich im Süden des Gazastreifens diene allein dem Vorhaben der israelischen Regierung, die Menschen aus dem Norden von Gaza zu vertreiben, sagt in Genf UNICEF-Sprecher James Elder.
This is absolutely in keeping with Israel's very clearly stated plan. We want to push people to the south.
Israel hat deutlich gesagt, die Menschen in den Süden drängen zu wollen, sagt er. Die private Stiftung soll die Menschen ködern. Wer essen will, muss in den Süden kommen. Humanitäre Hilfe wird zur Waffe, um Menschen in die Falle zu locken. Menschen, die am Ende ihrer Kräfte sind und keine andere Wahl haben.
On a population that's on its knees, that has no choice.
Nachdem wochenlang UN-Organisationen am Helfen gehindert wurden, sei der Plan der Gaza Humanitarian Foundation ein Frontalangriff auf das seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaute System internationaler Hilfen, sagt Julie Billot.
Alors on a une infrastructure humanitaire qui est en train d'être complètement détruite.
Die Zukunft humanitärer Einsätze ist in Gefahr, jedenfalls so wie wir sie bisher kannten, unparteiisch und nach den Richtlinien des humanitären Völkerrechts.
Par un régime de droit international humanitaire.
Die Nichtregierungsorganisation Trial International, die weltweit für internationales Recht und Gerechtigkeit kämpft, hat bei der Schweizer Regierung Beschwerden eingereicht. Die Genfer Stiftung müsse überprüft werden, zumal die Schweiz als sogenannter Depositarstaat der Genfer Konventionen besonders verpflichtet ist, das humanitäre Völkerrecht zu schützen, so Trial International Direktor Philip Grant, Jurist und Völkerrechtler.
The war in Gaza has made a lot of people lose their moral compass.
Im Gazakrieg haben viele ihren moralischen Kompass verloren, sagt er. Wenn schon Moral und Anstand kein Thema mehr sind, müssen wir an die Basis zurück, das Gesetz. Die Schweiz sollte nicht, sie muss prüfen, ob diese intransparente Stiftung die Genfer Konventionen respektiert. Die Schweizer Behörden haben nun Ermittlungen eingeleitet. Die Genfer Gaza-Stiftung habe weder ein Bankkonto noch Mitglieder mit Wohnsitz in der Schweiz, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Man habe sie nun aufgefordert, die Situation zu klären. An welche Adresse die Aufforderung ging, hat der Sprecher nicht gesagt.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Gisela Vormann.
Aus der Nachrichtenredaktion. Vielen Dank fürs Zuhören.